Deutschlandfunk. Streitkultur.
Dazu lädt sie Michael Köhler herzlich ein. Der Bundeswirtschaftsminister, er will öffentlich Gebäude wegen der Energiekrise weniger heizen, weniger mit Licht anstrahlen. Die Kommunen, sie üben sich schon darin. Der Kölner Dom bleibt inzwischen schon nachts dunkel. Und auch in Straßburg machen die Museen ab Oktober einen Tag mehr in der Woche zu. Teilschließungen drohen uns auch. In diesem Juli sind aufgrund von Hitze allein in Deutschland 12% mehr Menschen gestorben als im Vergleichszeitraum 2018 bis 2021. Die Sommer werden zunehmend auch tödlich, sind kein Versprechen mehr auf Erholung. Einen Hitzeaktionsplan für Deutschland gibt es nicht. Der Kanzler wiederholt seinen Refrain, you'll never walk alone. Die Bundesregierung hat ein drittes Entlastungspaket verabschiedet. Im Kanzleramt fand diese Woche eine konzertierte Aktion dazu statt. Kurz Klimawandel, Krieg und Energiekrise, sie verändern unser Leben. Sollte es mehr Konsumverbote und eine lenkende Politik geben? Verzicht aus Freiheit? Das wollen wir fragen. Was können wir tun? Was sollen wir tun? Was nicht? Darüber diskutieren die Münchner Buchautorin und Feuilleton-Redakteurin der Süddeutschen Zeitung Meredith Haaf. Vor 10 Jahren hat sie ein Buch gemacht, Heult doch, Luxusprobleme einer Generation. Ihr letztes Buch heißt Streit, eine Aufforderung. Bei uns ist auch der Berliner Politikwissenschaftler und Volkswirt Professor Dr. Philipp Lepenies. Er ist Leiter des Forschungszentrums Nachhaltigkeit an der FU Berlin. Und wir wollen zu Beginn aber erst ein paar Stimmen von Hörern hören, die Anfang Juli in unserer Sendung kontrovers zu einem ähnlichen Thema sich geäußert haben.
Auf uns wird viel Verzicht zukommen müssen, denn die Preise werden massiv steigen.
Auch höhere Dieselpreise, Verzicht auf Urlaubsreisen. Aber wir verzichten für eine Freiheit.
Ich finde es ziemlich grotesk, dass auf der einen Seite diese Regierung es nicht schafft, ein Tempolimit durchzusetzen und andererseits die Verbraucher auffordert, Energie zu sparen.
Kalt duschen heißt im Weltmaßstab immer noch hoher Luxus.
Ja, einige Stimmen waren das. Es wird gleich emotional bei diesem Thema. Herr Lepenies, im Frühjahr haben Sie ein Buch veröffentlicht, das uns den Anlass für unser Gespräch gibt. Verzicht und Verbot heißt es. Der Glaube, Verbot und Verzicht seien keine legitimen staatlichen Mittel, zeige, wie sehr radikal marktwirtschaftliche Auffassungen Fuß gefasst hätten. Erste Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Verzichten wir zu wenig?
Ja, und zwar deswegen, weil trotz der Krise, trotz des Krieges, trotz der Inflation, die viele Menschen zwingt zu verzichten, was unschön ist und dessen soziale Implikationen man nicht kleinreden darf. Aber wir leben in einer Konsumkultur seit 30, 40 Jahren mindestens, also einer Kultur, in der sich unsere Identität eigentlich durch Konsum definiert, uns eingeredet wird, unser Konsum sei sakrosankt und richtig. Und Verzicht spielt da eigentlich keine Rolle unter dem Gesichtspunkt. Kurze Antwort. Ja.
Frau Haaf, auch an Sie die gleiche Frage. Verzichten wir zu wenig?
Da würde ich sofort zurückfragen, wer ist denn wir? Also ich würde sagen, manche von uns verzichten mit Sicherheit zu wenig, und zwar diejenigen, die sehr viel Geld haben. Viele von uns verzichten schon jetzt sehr viel.
Herr Lepenies, vermissen Sie Verbote?
Als Familienvater manchmal schon, aber in der Politik vermisse ich zumindest, dass Verbote als eine Option politischen Handelns auch in der Demokratie akzeptiert werden. Die These meines Buches gründet sich auf der Feststellung, dass es in weiten Teilen des politischen Betriebs so aussieht, als gehörten Verbote gar nicht in die Politik, zumindest nicht. Und dann nochmal die Einschränkung, wenn es um Konsum geht und wenn es um Fragen der Nachhaltigkeit geht, weil natürlich sind wir umgeben von Verboten und Regularien. Also vermisse ich Verbote in der Politik, wenn es um Nachhaltigkeitsfragen geht? Auch hier die Antwort, ja.
Frau Haaf, in einer frühen Besprechung in der Süddeutschen Zeitung, Ihrem Blatt, haben Sie das Buch von Herrn Lepenies kritisiert, rezensiert und gesagt, es gibt doch jede Menge Verbote. Sind Sie denn blind dafür? Sind wir viel verbotsfreundlicher, als Herr Lepenies vielleicht annimmt?
Ja, unbedingt. Also das, ich glaube, wer sozusagen in den letzten 3 Jahren irgendwie auf der Welt war, hat sehr viele Verbote erlebt. Und die waren vielleicht nicht immer komplett gesetzlich so ausgesprochen, aber die waren auf jeden Fall auch durch eine Gesetzgebung gestützt und gesellschaftlich wurden die ausgeübt.
Mhm. Haben, Herr Lepenies, die Deutschen nicht gerade durch Hygieneverordnungen, Schulschließungen und eine indirekte Impfpflicht gelernt, Verbote als sinnvoll, langsam aber immerhin doch anzuerkennen?
Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil man ja doch feststellen muss, dass die Verbote und Einschränkungen gerade in der Pandemiezeit, und das betrifft im Grunde die Energiekrise jetzt auch, ja, begleitet werden von der Hoffnung einer Temporalität, also einer Zeitlichkeit, die hoffentlich dann auch wieder vorbei ist. Ja, da geht es ja nicht um irgendwelche Einschränkungen, die auf Dauer sein sollten. Ich muss und möchte gerne noch mal konkretisieren, dass es mir noch mal nicht darum geht, zu behaupten, es gibt keine Verbote in der Politik, sondern mir geht es um die Verbote, die im Zuge der Anpassung an die Klimakatastrophe im Gespräch sind. Ne? Deswegen ist so das Argument, was haben Sie eigentlich die letzten 3 Jahre gemacht und haben Sie nicht die Verbote gesehen? Das ist dann nicht so schlüssig, weil man ja doch in den letzten 10 Jahren sehen kann, dass die Vorschläge für Verbote, die sich aus Überlegungen der Klimakatastrophe ableiten, immer begleitet wurden mit diesem Schlagwort, das ist Verbotspolitik, ergo wollen wir das nicht. Also klar sind viele Deutsche bereit dafür, aber sind wir so weit, dass wir wirklich transformativ gesellschaftlich unsere Konsum- und Produktionsmuster auch durch Verbote, Einschränkungen? Und auch da klare Antwort, nein.
Frau Haaf, ihm reicht das offenbar nicht, ne?
Ja, also dazu möchte ich Folgendes sagen. Das Problem ist sozusagen, das ist das auch, was ich an Ihrem Buch kritisiert habe, ist, dass Sie die Verbotsebene sehr auf der individuellen Ebene halten. Ich habe mich immer wieder gefragt, also wenn wir sozusagen anfangen, bestimmten Konsum zu verbieten, und tatsächlich sind ja auch, es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel Plastiktütenverbote oder so, ja, oder Plastiktüten, die abgeschafft werden, ist ja schon so eine Form von einem kleinen Konsumverbot. Aber also ein Konsumverbot, das zieht ja dann sozusagen logischerweise auch ein Gewinnverbot nach sich. Und was mich einfach an der ganzen Debatte immer wieder stört und was mich eben auch in Ihrem Buch gestört hat, ist, also wieso setzen wir immer bei dem Konsumenten an? Wollen wir sozusagen auch Unternehmen verbieten, Gewinne zu machen? Und da, also auf Kosten des Klimas, ja. Und da wäre ich total bei Ihnen, dass sich die Politik da relativ, also zu zurückhaltend und auch fantasielos zeigt, was das betrifft. Ich glaube aber, dass man auch demokratische Mehrheiten für solche Verbote nicht damit organisiert, indem man permanent den Individuen ihre Konsumfreude sozusagen vorhält.
Wie sieht denn dann demokratisch legitimierter Verzicht aus, Herr Lepenies?
Das Wichtigste ist ja erstmal, dass er demokratisch legitimiert ist. Wenn er demokratisch legitimiert ist, dann ist auch die rhetorische Keule der Ökodiktatur vollkommen fehl am Platz und einfach populistisch. Also
das
es geht ist ja
der
darum.
Generalvorwurf, den Sie in dem letzten halben Jahr geerntet haben, ne?
Na, ich nicht. Das ist ja auch eine Vokabel, die seit 10 Jahren die Runde macht und wo man sich fragen muss, also wenn das irgendwie die Vorstellung von demokratischen Prozedere ist, aber das ist eine andere Frage. Aber wichtig ist ja erstmal, dass man auf einer Sachebene diskutiert. Wenn man gleich kommt und sagt, das ist ja nur Verbotspolitik, lässt man die Sachebene, ja. Und ich bin ja ganz bei Frau Haaf, dass Verbote jetzt nicht die wichtigste Maßnahme in den Anpassungen zum Klimawandel sind. Aber die Rolle des privaten Konsums ist eben eine Rolle und auch da muss man irgendwie ansetzen und das schließt ja nicht aus, dass man auch auf Produktionsseite und mit anderen Maßnahmen da reingeht. Aber man sollte halt nicht so tun, als geht das mit Verboten nicht. Also wichtig ist eine Sachdiskussion, wichtig ist auch die Möglichkeit, anderer Meinung zu sein. Wichtig ist aber auch, dass man sich dann vielleicht mal anpassen muss, wenn eine Mehrheitsentscheidung getroffen ist. Wenn die Mehrheitsentscheidung lautet, wir wollen das nicht, dann ist das auch eine demokratisch legitime Entscheidung. Hier geht es ja nicht ums Durchregieren und ums Durchsetzen, aber dass Verbote und auch Verbote privaten Konsumverhaltens da irgendwo eine Rolle spielen werden, das ist ja mein einziger Punkt. Davon bin ich fest überzeugt. Und da sollten wir offen sein für eben die demokratischen Debatten, die das dann auch benötigt.
Bitte, Frau
Haaf. Darf ich da gleich drauf erwidern? Also mein Gefühl ist ehrlich gesagt, dass Verbotsdiskussionen, also und zwar wird es eben um individuellen Konsum gehen, dass die eigentlich die Bereitschaft, sich praktisch auf Verzicht einzulassen, eher beeinträchtigen. Also ich glaube, dass sozusagen der Eingriff in die Privatsphäre und zu der, also der Konsum hat sich halt einfach als Teil der Privatsphäre irgendwie etabliert, aus guten Gründen.
Auch ganze Lebensstile organisieren sich auf darum herum.
Ja, bitte. Exakt. Und Geschmack und Konsum ist natürlich, und das kann man bedauern, ja, dass der Konsum auch irgendwie zu einem Ausdruck von individueller Persönlichkeit und so geworden ist. Das kann man bedauern und das kann man sicherlich auch durch irgendwie Kulturtechniken vielleicht teilweise wieder rückgängig machen. Aber was ich wirklich glaube, ist das, und das habe ich sozusagen, das ist einfach mein Grundkritikpunkt ist, dass solange die Debatte immer auf dieser Ebene verharrt, man einfach große und auch irgendwie wirklich gut nachvollziehbare Widerstände erzeugt. Das hat man bei jeder dieser sogenannten Verbotsdebatten, die Grünen ja mit den richtigen Hintergedanken angestoßen haben, wenn es also der notorische Veggie Day oder so, der kommt ja bei Ihnen, glaube ich, auch vor. Das ruft einfach ganz massive innere Widerstände auf den Plan. Und wie man ja jetzt in der Energiekrise gerade sieht, in dem Moment, wo sozusagen quasi von der anderen Seite, also wo das Angebot sozusagen reduziert wird, wo sozusagen eine Form von äußerem Druck aufkommt, da bekommt Verzicht halt einen anderen, also da wird dann einfach automatisch verzichtet. Jetzt will ich nicht dafür plädieren zu sagen, warten wir einfach so lange, bis es so schlimm ist, dass die Menschen keine andere Wahl haben, als zu verzichten. Wofür ich aber schon plädieren will, ist sozusagen auf der anderen Seite zu gucken, wo werden die Gewinne gemacht und wo kann man hier vielleicht über Einschränkungen und Verbote diskutieren.
Ich glaube, die Frau Haaf stört, dass bei den Falschen sie an den Verzicht appellieren.
Ja, ich würde aber kurz anders darauf reagieren wollen. Bitte. Und zwar, es ist ja nur so, dass unsere Konsummuster auch im internationalen Vergleich nicht besonders fair sind und nicht besonders nachhaltig. Es ist ja auch so, dass eigentlich viele Menschen ja rational wissen, dass ihr Konsumverhalten eigentlich unfair ist und eher unseren Lebensgrundlagen abträglich ist. Aber trotzdem passen wir ja trotzdem nicht in dem Maße an, dass wir sagen könnten, okay, wir bräuchten da jetzt nicht regulativ reingehen. Aber das geht halt so auf so eine abstrakte Ebene. Natürlich mag keiner, dass einem was verboten wird. Und natürlich mag jeder gern konsumieren. Ich schließe mich da ja nicht aus. Aber wir können ja mal in eine konkrete Ebene reingucken. Also einfach zum Beispiel mal in Stadtpolitik die Vorstellung, dass die große Mehrheit der Weltbevölkerung in urbanen Kontext lebt, dass urbane Kontexte die sind, wo auch in der Nachhaltigkeitspolitik wahnsinnig viel geschehen muss, wahnsinnig viel transformiert werden muss, um Städte lebensfähig zu machen, um anpassungsfähig zu machen für diese Extremwetterphänomene, die Luftqualität zu verbessern, die Gesundheitsindikatoren zu verbessern. All das muss ja regulativ passieren mit Eingriffen in die private Entscheidungsfähigkeit und Möglichkeit des Einzelnen. Das geht ja gar nicht anders. Also das hängt ja auch dann an so Fragen wie, wie darf ich meinen Vorgarten gestalten? Wie viele Bäume muss ich pflanzen? Darf ich meinen Baum abholzen im Hintergarten, wenn er mir den Garten verschattet? Das sind alles Punkte, die aber nachhaltigkeitspolitisch relevant sind und die Verbote mit sich ziehen. Zu betonieren, ja, die Idee der Schwammstadt, Individualverkehr zurückdrängen. All das sind ganz kleinteilige Sachen, aber die laufen im Grunde genommen auf Verbote raus, wenn man sie nicht anders regulieren kann. Und da machen sie dann durchaus Sinn, weil damit ist ja auch eine Verbesserung der Lebensqualität verbunden.
Wir müssen an dieser Stelle, damit wir nicht den Eindruck haben, Sie wären jetzt hier der rigide Mann, der mit der Gesetzestafel rumläuft, ganz kurz erwähnen, dass ohne Verbote auch eine freiheitliche Verfassung überhaupt nicht denkbar ist. Ne? Also was wir kennen, Gleichstellungsgebote, die Gesellschaft der Gleichberechtigten funktioniert natürlich nur, weil wir auch Diskriminierungsverbote haben. Frau Haaf, ist er Ihnen zu rigide?
Nee, gar nicht. Ich glaube, wir sind uns in ganz vieler Hinsicht ja auch einig. Aber mein Problem ist einfach immer wieder der Fokus. Also das und tatsächlich auch die Frage danach, also wie, ich glaube, man darf halt nicht unterbeleuchten, wie legitimiert man Verbote. Also die Legitimitätsgrundlage von Verboten, die ist halt einfach nochmal wichtiger Na, also gerade wenn es eben um so tiefgreifende Veränderungsprozesse geht.
Wollen Sie den lenkenden Staat oder mehr lenkenden Staat, Herr Lepenies?
Vielleicht möchte ich und möchte ein Großteil der Bevölkerung einen Staat, von dem man den Eindruck hat, er macht auch mal was. Also vor ein paar Tagen, wie meine ich das, kam diese Forsa-Studie raus im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes über die Wahrnehmung des öffentlichen Sektors und des Staates, wo ja rauskam, dass mittlerweile, ich glaube, es sind 71% der Befragten, den Eindruck haben, der Staat ist überhaupt nicht handlungsfähig, was anstehende Probleme angeht. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und da muss man sich ja fragen, wie kommt denn das, dass man den Eindruck hat, der Staat ist nicht handlungsfähig? Das hat man deswegen, weil der Staat in der Wahrnehmung der Menschen nichts tut. Der ist viel zu passiv.
Also,
Frau Haaf,
grätschen Sie rein. Da bin ich anderer Meinung. Meiner Meinung nach ist es so, dass mittlerweile sehr viele Menschen eine Vorstellung von einem Staat haben, der überhaupt nicht realistisch ist. Und ehrlich gesagt, im Detail, wenn man sich dann mal so alles durchbuchstabiert, auch nicht unbedingt wünschenswert ist. Mein Eindruck ist, viele Bürger haben inzwischen so einen Wunsch nach so einem Staat, der wie so Helikoptereltern ist, sich um jeden Belang irgendwie kümmert, immer zu Macht, Macht, Macht. Und alles regelt und dann eben am besten allen einfach wie so im Kindergarten so eine Liste mit Vorschriften, das darf man nicht. Und wenn wir uns alle daran halten, dann wird es auch gut. Und also in einer mündigen Demokratie, erstens funktioniert es so nicht, zweitens sind individuelle Freiheiten irgendwie auch wichtig und drittens, das ist das, was ich wirklich vermisse und zwar auch, ja, also besonders so in so einer demokratisch-liberalen, aufgeklärten Mitte, es kommt natürlich schon auch sehr darauf an, dass man dass jeder auch selber mitgestaltet. Also immer das auf den Staat zu schieben, das verstehe ich nicht. Und aus meiner Sicht kommt, natürlich gibt es Defizite, also definitiv. Und viele Bereiche, in denen sich politische Akteure irgendwie zurückziehen. Da bin ich absolut bei Ihnen. Aber sozusagen diese Grundhaltung zu sagen, Staat, bitte schreibe uns das jetzt alles so vor, wie es gut ist und dann wird's schon, die kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Aber das finde ich als Argument doch ein bisschen zu pauschal. Ich meine, die Grundtendenz oder die Grundideologie, die dahinter steht, die teile ich ja durchaus. Aber man muss doch auch mal bemerken, dass wir gerade in den letzten Jahren breit gesellschaftlich Bewegung haben, die Veränderungen einfordern. Ob das jetzt die Jugend ist mit Fridays for Future oder die Tatsache, dass ja auch forschungsgestützt festgestellt wird, dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich offen ist für Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit und sich einfach verwundert, dass der Staat da so passiv ist. Und ich glaube nicht, dass wir in dieser Frage, die einlädt zu kognitiver Dissonanz, zum Wegdrücken unseres Impacts auf die Klimakatastrophe, dass wir da an so ein bürgerliche Ratio und so das Aushandeln untereinander uns darauf verlassen können, weil das hat ja in den 40 Jahren davor auch nicht geklappt. Und natürlich wäre es ideal, man bräuchte den Staat nicht, der sowas macht. Ich halte es aber für total unrealistisch, dass wir bei der Dynamik, die die Klimakatastrophe jetzt annimmt, nicht auf den Staat setzen sollen. Und ich finde es auch gefährlich, dass man in der Demokratie staatliche Aktivitäten, die eigentlich was Gutes wollen, die vielleicht eine Gesellschaft auch gerechter machen und unsere Lebensqualität verbessern, dass man das so abtut mit diesen Vokabeln wie Helikopterstaat und so. Ich weiß nicht, ob das in der Demokratie angemessen ist. Wir können mal ein bisschen mehr Vertrauen in den demokratischen Staat haben. Das ist uns aber auch wirklich abhanden gekommen. Vielleicht liegt es auch am politischen Personal. Ja? Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber so ganz das so wegzudrücken, dass der Staat eine wichtige Rolle spielt, das finde ich schon nicht wirklich verständlich.
Nee, also da ist so, dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Grundsätzlich bin ich natürlich auch der Meinung, dass der Staat gerade was Umweltpolitik und Klimapolitik betrifft, eingreifen muss. Also man sieht ja zum Beispiel in den USA, wo sämtliche staatlichen Regulierungsmöglichkeiten immer weiter zurückgedreht werden, was da passiert. Also da wird halt die Erde einfach dem Profitpreis gegeben und niemand kann irgendwas dagegen tun. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Mir ging es jetzt tatsächlich vor allem um diese Mentalität oder Vorstellung von einem Staat, der zu wenig macht, weil wenn ich mir anschaue, was also wenn ich einfach in die Agenda gucke und in die Gelder gucke, die irgendwie der Staat derzeit sonst irgendwohin ausschüttet, wir haben eigentlich einen sehr, sehr aktiven Staat. Die Frage ist natürlich, macht der Staat, also jetzt im Fall von also bundesweit oder halt in unseren Bundesländern, macht er das, was wir wollen und unter welchen Einflüssen steht er? Und da wäre ich dann natürlich dabei zu sagen, naja, also wir haben natürlich irgendwie starke Lobbys. Wir haben vielleicht auch, also so demokratisch läuft es dann vielleicht auch nicht immer, aber aus meiner Sicht ist es eben nicht eine Frage von Staats, von System, sondern es ist eine Frage davon, wie das System inzwischen läuft.
Frau Haaf, verstehe ich Sie recht, dass Sie sagen, so wie Lepenis Konsumverhalten hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern ist okay, nur bitteschön nicht mit einer Verbotsagenda, sondern vielleicht mit bewährten Instrumenten wie, was weiß ich, soziale Prämien, Nudging heißt das in der Politik, ja, so verhaltensökonomisches Schieben in die richtige Richtung, Distinktionsgewinne. Also der Durchgriff aufs Individuum stört Sie. Verstehe ich das richtig?
Mich stört in der Debatte und mich stört der Fokus auf das Individuum. Also genau das. Ich will Verbotsdebatten für andere Bereiche.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive. Also diese Ich-Zentrierung und Individualzentrierung ist ja einfach Ausdruck unserer Zeit. Also unsere Gesellschaften sind Gesellschaften, die sich in Partikularinteressen des Individuums ausdifferenzieren, wo die Rolle des Individuums und der Anspruch des Individuums machen zu können, was er will, eben ganz stark ausgeprägt sind. Ich meine, das kann man selber beobachten. Das sind auch, sagen, Tatsachen der Forschung. Und man muss sich eben schon fragen, ob auch zur Bewältigung der Fragen diese Individualzentrierung, die ja einfach da ist und die eben auch ein neoliberales Erbe ist, die ist auch ein liberales Erbe und die ist natürlich nicht ganz schlecht. Ja, ich profitiere ja auch davon, wir alle profitieren davon. Aber es gibt ja trotzdem auch die begründeten Vorstellungen, dass so ein Mehr an Gemeinsinn, so eine Aufgabe von dieser Ich-Zentrierung ja eigentlich auch jetzt angemessen wäre. Ich meine, unsere Gesellschaft ist nicht in einem Zustand, wo man sagen kann, wir denken alle wirklich an unsere Nachbarinnen und Nachbarn. Wir denken allererst an uns selbst. Das ist schon ein großes Problem. Insofern finde ich diesen Fokus auf das Individuum, der das problematisiert, durchaus richtig.
Frau Haaf, Sie werden es nicht glauben, aber wenn man einmal miteinander spricht, rast einem die Zeit dann doch davon. Gibt es Punkte? Es ist in diesem Format üblich, dass man nochmal so innerlich die Beweggründe seines Gegenübers hin und her wälzt, wo Sie sagen, bei der Lektüre hatte ich Schluck auf. Wenn ich ihn jetzt so höre, gehe ich doch beim einen oder anderen mit?
Ja, also ich glaube sozusagen, ich gehe in seinem Ziel, gehe ich mit. Auf jeden Fall. Ich gehe nur nicht mit bei der, und ich glaube, dass wir uns in vielen Punkten ähnlich sind. Ich gehe auch sozusagen, ich habe auch jetzt noch mal stärker verstanden, was sie sich sozusagen vom Staat oder warum sie sich auch einen stärkeren, verbotsfreudigeren Staat wünschen. Da gehe ich mit. Ich bin nur immer noch bei dem Thema Individuen und kollektive Verbote. Da kommen wir, glaube ich, nicht zusammen.
Herr Lepenis, geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie nochmal die Einwände von Frau Haaf innerlich wälzen?
Ja, also wie gesagt, ich habe das ja ein paar Mal schon betont, dass ich sehe auch, dass da natürlich ganz große Schnittmengen gibt. Und bei der Frage, ob jetzt das Individuum eine Ebene ist, die man kritisieren darf oder nicht, da gehen wir dann halt auseinander. Aber nur ganz kurz, ich bin als Forscher ja nicht der für Verbote eintritt, sondern ich habe ein Phänomen der deutschen politischen Rhetorik identifiziert und versucht, eine Antwort darauf zu geben. Und der Rest liegt nicht bei mir.
Insgesamt würden Sie aber sagen, die Diskussion muss fortgeführt werden, wenn wir eine Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit wollen, Frau Haafner?
Auf jeden Fall.
Herr Lepenis.
Ja, unbedingt, weil das zeigt ja auch, wie hitzig diese Debatten um diese Begriffe geführt werden. Insofern tut man nichts Falsches, wenn man einfach weiter miteinander redet.
Das war die Streitkultur zur Frage, sollte es mehr Konsumverbote und eine lenkende Politik geben? Verzicht aus Freiheit. Mit der Münchner Buchautorin und Redakteurin im Meinungsressort der Süddeutschen Zeitung Meredith Haaf und dem Berliner Politikwissenschaftler und Volkswirt Professor Dr. Philipp Lepenies. Er leitet das Forschungszentrum Nachhaltigkeit an der Freien Universität Berlin. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ich danke meinen Gästen für ihre Zeit, Ihnen für die Aufmerksamkeit und weise auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie wie gewohnt Kultur heute.